Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Anpfiff 15:30 ist zurück aus der Länderspielpause. Der Fußball-Podcast ist mit seiner gewohnten Qualität wieder am Start. Mit dabei natürlich auch Fabi aus Düsseldorf.
Hallo, guten Abend. Ich dachte jetzt,
Tobi aus Australien. Da ist es im Moment 4 Uhr morgens, also er hat keine Kosten und Mühen, hätte ich jetzt fast gesagt, gescheut, sondern verzichtet auf Schlaf. Hallo, Tobi.
Ja, schönen guten Morgen, beziehungsweise guten Abend nach Düsseldorf. Ja, ein bisschen früher ins Bett gegangen, damit ich auch einigermaßen fit mich gerade aus dem Bett quälen konnte und jetzt eine schöne Stunde mit euch verbringen kann, Jungs. Schöne Grüße aus Nossa.
Dann würde ich sagen, starten wir doch direkt in den 8. Spieltag. Mit welchem Spiel wollen wir anfangen?
Erstmal noch Gänsehaut-Einspieler, Sören. Merkt man, dass du die ganze Woche schon richtig heiß warst auf die Folge. Nach der Länderspielpause, die ja durchaus auch sehr, sehr aufschlussreich, glaube ich, war, würde ich sagen. Oder würde ich behaupten.
Wir können auch gerne über die deutsche Nationalmannschaft sprechen, Fabi, zu Beginn.
Ach, ich glaube, das kann man eigentlich relativ kurz machen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, es ist noch viel Arbeit vor Hansi Flick und den wahrscheinlich 26 Jungs, die er mitnehmen wird. Und ich glaube, der Rest, der wird sich die nächsten Wochen zeigen, obwohl du ja vehement Spieler forderst, die sogar bei Comunio erschwinglich sind, weil sie einfach unter 5 Millionen kosten. Aber trotzdem interessante Ansätze von Sören.
Aber wobei, ja. Niklas Füllkrug müsste doch auf jeden Fall weit über den 5 Millionen mittlerweile liegen, oder?
Puh, das ist eine gute Frage, aber ist ja auch ein heißes Thema im Moment, aber trotz alledem, ich glaube, da werden noch ein paar Wochen vergehen. Alles englische Wochen, es wird sich auch zeigen, wie die Jungs dann bis zur WM fit sind oder fit bleiben. Ich glaube, das ist noch viel wichtiger. Ja, und dann muss man einfach mal gucken. Und auf der anderen Seite habe ich die große Hoffnung, dass es eine WM wird, also auch von der deutschen Elf, wo die zu dem Zeitpunkt in Topform sich befindenden Spieler mit dabei sind. Wenn es ein Niklas Füllkrug ist, wäre man, glaube ich, gut beraten, ihn zumindest im Kader mit aufzunehmen.
Ja, würde ich auch sofort mit unterschreiben. Die Art von Spieler haben wir, glaube ich, so überhaupt nicht im Kader. Mit seiner Fülle, mit seinem Körper, den er sich teilweise reinschmeißt, vorne in die Zweikämpfe und gerade beim Kopfballspiel, hat man jetzt am Wochenende ja auch wieder gesehen. Also die Art von Spieler, warum nicht einen Kaderplatz opfern für so einen Spieler, ne? Und bezüglich der Form kann man, glaube ich, sagen, dass wir uns da mit anderen Nationen auch wirklich schwer tun. Sind ja nicht die einzige Mannschaft, die es ja momentan sehr schwer tut. Die Franzosen, die Spanier haben ja alle so ihre Probleme. Also die nächsten, ja gut, 2 Monate bis zum Start wird es auf jeden Fall noch für das ein oder andere Nationalteam noch einiges zu tun geben. Ne?
Ja, ich würde mal behaupten, die einzigen, die wahrscheinlich kein Problem haben werden, sind die Italiener.
Ja, die Italiener, die schielen ja auf den Nations League-Titel.
Das deswegen. Ist ja ein Wahnsinnsersatz auf jeden Fall, definitiv. Sei ihnen sehr
man muss sich dann, genau, ist dann schon der Plan für die kommende Europameisterschaft schon mal, die Nations League-Titel. Ja, Fabi, für dich war es eigentlich ein guter Start ins Wochenende. Man konnte freitagsabends auf der Couch nach dem 4:0 gegen Bayern 04 Leverkusen eigentlich entspannt in den Samstag schauen, aber gib uns doch mal einen Einblick auf das Freitagsspiel.
Ja, also grundsätzlich gut eingeleitet. Ich glaube, es war ehrlicherweise, glaube ich, auch ein Stück weit zu erwarten, dass eine Reaktion kommt. Die hat man dann auch gesehen, wobei man auch sagen muss, dass dann ja ein Stück weit mit gütiger Mithilfe der Leverkusener natürlich auch die Tore relativ einfach waren für die Bayern. Geht natürlich los in der zweiten Minute. Dann ein bisschen unter Mithilfe von Radetzky das 2:0. Ja, und dann geht es halt einfach so ein Spiel in die Richtung, wie es die Bayern gern haben wollten. Und am Ende des Tages hat man, glaube ich, auch gemerkt, ohne da jetzt auf den Einzelnen einzugehen, aber man hat gemerkt in der zweiten Halbzeit, dass die Bayern dann 1-2 Gänge, glaube ich, nach unten geschalten haben. Das 4:0 wieder ein Geschenk. Ja, und dann sieht so ein Ergebnis relativ deutlich aus. Es war eine Reaktion. Es war auch ein Stück weit mehr Engagement, glaube ich, bessere Körpersprache der Bayern. Von daher ist es genau der Start gewesen nach der Länderspielpause, den man sich gewünscht hat. Und jetzt kommt es letztendlich nach Dienstag Pilsen, auch mit voller Konzentration, aber am Samstag zum Showdown. Und dann werden wir mal gucken, wie weit die Jungs sind.
Ja, guter Auftritt der Bayern. Du hast gesagt, Körpersprache, mehr Tempo, mehr Spielfreude. Eigentlich alles von der ersten Minute an, was man die letzten Wochen hat, ja, nicht auf den Platz bringen können. Im Gegenzug Bayern 0 für Leverkusen, Sören. Du hattest ja groß noch angekündigt, nächste Niederlage für die Bayern. Wurde dann wohl nichts draus. Bayer Leverkusen, ja, jetzt am Tabellenende. Wird am kommenden Wochenende dann auf Schalke zu Gast sein. Nee, stimmt gar nicht. Schalke wird in Leverkusen zu Gast sein, so rum. Und das kann man dann, glaube ich, schon so als das alles entscheidende Spiel, wobei unter der Woche ja noch die Champions League ist für Bayern 04 Leverkusen in Porto, somit so das letzte Endspiel für Seoane sein, oder?
Ja, auf jeden Fall. Leverkusen hängt den Erwartungen hinterher. Ich war auch wirklich schockiert über den Auftritt. Ich habe mir einen viel, viel mutigeren Auftritt gewünscht, auch von Leverkusen, wenn man so auch die Stimmen im Vorfeld gehört hat. Habe ich nicht damit gerechnet, dass Bayer sich verstecken würde, aber das war ein katastrophaler Auftritt. Überhaupt in keine Zweikämpfe gekommen, keine Gegenwehr. Und ja, das ist absolut jetzt ein Endspiel nächstes Wochenende. Ich denke mal, nach dem Champions League-Spiel, egal wie das jetzt ausgehen wird, bleibt Seoane nur noch Trainer. Caro hat ja auch jetzt im Doppelpass, glaube ich, auch gesagt, dass sie vorbereitet sind. Also daraus lässt er auch so ein bisschen schließen, dass Seoane auf jeden Fall jetzt unter Bewährung steht. Und das nächste Wochenende wird sicherlich entscheidend sein für den Trainer.
Wobei da, wenn ich einmal kurz einhaken kann, das fand ich sehr unglücklich, den Auftritt im Doppelpass, um ehrlich zu sein, weil egal wie die Ergebnisse lauten werden, jetzt unter der Woche in der Champions League gegen Porto oder dann am Wochenende gegen Schalke, du wirst automatisch immer den Druck von außen haben, sobald das Ergebnis nicht das ist, was man sich letztendlich von Leverkusener Seite sich auch vorstellt oder eben auch ja, von außen reingetragen wird. Permanente Unruhe, ich glaube, das hätte man durchaus ja, in einer gewissen Hinsicht anders moderieren können, glaube ich.
Wobei in den letzten Wochen ja in Leverkusen eigentlich schon weitestgehend ruhig war, dass da dann, ich dachte gefühlt jetzt dem siebten oder achten Spiel, was man nicht gewonnen hat, dass es jetzt mal ein bisschen rumort und von außen jetzt auch mal ein bisschen Druck aufkommt, ist glaube ich jetzt auch ganz normal. Bei anderen Vereinen wäre da glaube ich ja, einige Wochen vorher schon deutlich mehr los gewesen. Ne? Also. Aber woran liegt's? Ich meine, die Mannschaft haben wir ja letztes Jahr, ist zusammengehalten worden, haben wir ja gesagt, gehörte für uns ja im Vorhinein der Saisonprognose mit zu den Top-Favoriten oben, was die Plätze, ja, ich sag mal 2 bis 4 angeht. Aber da spielt momentan so dieser Offensiv-Power-Fußball, den lässt man komplett vermissen momentan. Ne? Alle Spieler laufen, habe ich so das Gefühl, ein bisschen ihrer Form hinterher. Der Ball will nicht
Ja.
rein, weil die ersten Spieltage mit das Hauptproblem. Ich
Ja,
weiß ja nicht wie.
Leverkusen hat sich auch viel kaputt gemacht in den letzten Spielen durch einfache individuelle Fehler. Wenn ich jetzt an Radetzky denke, er hatte Saisonstart schon den einen oder anderen Bock drin. Und wenn sich das so durchzieht, die Saison über, dann denkst du dann auch als Spieler sicherlich nach dem ersten oder zweiten Fehler, den du machst, okay, das wird heute nichts mehr. Und da ist das wahrscheinlich jetzt im Moment wirklich so eine Kopfsache. Klar, gegen Atletico hat es ja komischerweise geklappt. Für mich auch im Moment noch unerklärlich, dass da im Moment die Tendenz klar nach unten zeigt. Normalerweise kennt man das von Leverkusen ja eher so, dass es ein Wechselbad ist. Mal sehr, sehr gute Spiele, mal Totalausfälle, aber im Moment ist es wirklich fast nur ein Totalausfall. Ja, viele Fragezeichen auf jeden Fall.
Ja, schauen wir mal, wie es da in Leverkusen dann am kommenden Wochenende weitergeht, ob da die nächste Trainerentlassung dann vor der Tür steht. Irgendein Kandidat, der euch so durch den Kopf geht, Fabi? Ganz
Peter
schwierig, oder?
Neururer, ganz klar.
Er nimmt doch Schalke, oder
Das
nicht?
stimmt, ja. Er muss ja immer genannt werden, sonst ist er, glaube ich, sauer. Ja klar, ich glaube, es gibt auf der Hand, es gibt da einen Top-Trainer, der zu haben ist. Inwiefern da dieses finanzielle Paket gestemmt werden kann oder auch von der Gegenseite, von der Tuchel-Seite vielleicht auch ein Entgegenkommen, ja, in einer gewissen Hinsicht vorhanden ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, das wäre die naheliegendste Lösung, zumindest im Moment. Ansonsten würde
Oh,
mir.
krass, okay.
Ja.
Keiner. Also das ist ein Name, den ich jetzt mit Leverkusen 0,0 in Verbindung bringen würde oder könnte. Könnte ich mir da überhaupt nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wieso, ist so ein Gefühl von mir. Aber gut. Sören, bei dir?
Ja, ich habe heute im Internetforum habe ich noch Pochettino gelesen. Ich glaube, der wird nicht zu stemmen sein für Leverkusen. Aber vielleicht so ein Name wie Sebastian Hoeneß könnte ich mir durchaus vorstellen. Ich glaube, relativ in Anführungszeichen der jungen deutschen Trainer. Ich glaube, das passt ja auch zu Leverkusen. Und da wird sich Simon Rolfes dann was einfallen lassen. Aber ich hoffe natürlich, dass auch Seoane einfach auch den Turnaround schafft, weil er lässt guten Fußball spielen, normalerweise offensiven Fußball, und das ist das auch, was wir von Leverkusen sehen wollen. Und gute Leverkusener Mannschaft ist auch wichtig für die Bundesliga.
Das stimmt, das stimmt. Gut, ja, kommen wir doch zum Trainer, der seit gefühlt 45 Jahren mehr oder weniger fest im Sattel sitzt und sich jetzt auch am Wochenende wieder keine Gedanken um seinen Job machen muss. Der SC Freiburg und Christian Streich gewinnen ja relativ routiniert nach einer frühen Führung zu Beginn. Am Ende auch wieder verdient mit 2 zu 1 gegen Mainz 05. Bleiben Union Berlin im Rücken. Und ja, die Freiburger machen das momentan, was sie müssen, punkten ganz konstant. Die Spielweise auch weiterhin ganz amüsant. Frühe Führung, wie gesagt, durch Gregoritsch, der momentan ja, die Freiburger mehr oder weniger allein auf seinem Rücken trägt. Dann gehen sie kurz vor der Pause 2 zu 0 in Führung. Und ja, die zweite Halbzeit, kurzer Anschlusstreffer der Mainzer. Aber im Großen und Ganzen hatten die Freiburger keine großen Probleme, sich defensiv da auf Mainz einzustellen und haben das eigentlich relativ routiniert runtergespielt, ne? Hat man, glaube ich, hinterher auch an den Reaktionen von Christian Streich gesehen, dass er das ein ganz wichtiger Sieg für die Freiburger war. Und ja, bei denen läuft der SC jetzt seit 8 Spielen ungeschlagen. Mainzer, ja, kommen ein bisschen ins Strauchen, ist 3 Spiele sieglos. Aber alles in allem routinierter Freiburger Heimsieg, würde ich jetzt sagen, was ich so gesehen habe hier.
Ja, würde ich mitgehen. Ich glaube, er ist durchaus souverän und dann am Ende vielleicht dann auch ein bisschen glücklich. Erste Halbzeit war Freiburg klar besser. Und Mainz hat sich in der zweiten Hälfte so ein bisschen zurückgekämpft, aber das unterm Strich geht das schon sehr, sehr in Ordnung, der Sieg für Freiburg.
Ja, ich würde nur die Mainzer nicht ganz so schlecht machen, weil ich glaube, es war ein Auswärtsauftritt, der jetzt unter die Kategorie fällt, dass man schon versucht hat, das Bestmögliche rauszuholen. Also in vielerlei Hinsicht, ich glaube, man war auch phasenweise im Spiel schon ebenbürtig. Klar, die Freiburger sind dann halt vielleicht in dem einen oder anderen Moment auch von der Qualität her im Kader oder in der Mannschaft besser besetzt. Aber der Auftritt von den Mainzern war nicht so schlecht. Trotzdem hatte man eigentlich die ganzen 90 Minuten das Gefühl, dass Freiburg immer die Oberhand hatte und genau zum richtigen Zeitpunkt wusste, wann man das Tempo wieder anziehen muss, auf jeden Fall. Und es war alles in allem einfach verdient, das definitiv.
Die Offensive beim SC Freiburg ist seit Wochen auch in guter Form, mache ich richtig Spaß dazu zu schauen. Wenn man mal nicht außer Acht lässt, dass Lukas Höhler jetzt auch schon ja, mehrere Wochen, Monate ja ausfällt durch seine Verletzung. Aber ich glaube, der ist, glaube ich, schon wieder im Aufbautraining oder ob er jetzt auf der Bank ist, das weiß ich gar nicht. Aber Gregoritsch macht das vorne schon ganz stark, ne? Also eine sehr gute Verpflichtung der Freiburger gewesen, kann man nicht häufig genug erwähnen.
Ja, auf jeden Fall.
Sören, wollen wir weitermachen mit einem Spiel, wo, ja, konnte man eigentlich mit dem Ausgang des Spiels ja, im Vorhinein eigentlich auch schon rechnen, oder? Dass für den VfL Bochum in Leipzig eher nicht zu holen sein wird, oder?
Das stimmt, aber ich dachte zuerst, du wolltest über den Kölner Sieg sprechen, über Dortmund, das konnte man ja auch erwarten, aber nein, absolut. Also ich glaube, ähnlich wie Bayern gegen Leverkusen, auch jetzt Leipzig gegen Bochum, über 90 Minuten klarer. Klar besser. Ich glaube, es war nicht nur ein Zweiklassenunterschied, sondern ein Dreiklassenunterschied. Klar, Bochum hat System ein bisschen was geändert mit dem neuen Trainer auf Dreier- bzw. Fünferkette umgestellt. Das ging sehr in die Hose, um das mal so zu formulieren. Also da hat noch gar nichts gepasst. Riesenlücken im Mittelfeld vor allen Dingen. Und dann hat Leipzig einfach eine brutale Qualität mit der Geschwindigkeit vorne, Werner und Kunku. Das ist für den VfL in der Form nicht zu verteidigen. Von daher muss man ganz klar sagen, verdiente Niederlage für den VfL. Und RB hat ein sehr, sehr gutes Spiel gezeigt. Ist ja auch nicht gerade verständlich nach einer Länderspielpause und dann gegen Gegner, den Trainer gewechselt hast. Aber das war schon ein sehr, sehr guter und überzeugender Auftritt der Leipziger.
Fabian hätte ja auch deutlich zum Teil auch noch höher ausfallen können. Ist ja auch noch
Ja.
einiges an Chancen liegen gelassen worden, ne?
Elfmeter, unter anderem ja auch noch von Nkunku, der zweite, verschossen. Und von daher, ich meine, das ist ein Spiel, was man, glaube ich, kurz zusammenfassen kann. Bochum im Moment einfach nicht in der Verfassung, da irgendwo mitzuhalten, so wie es vielleicht letztes Jahr phasenweise in der Saison war. Schade mit anzusehen, aber ich glaube, jetzt müssen die Spiele kommen, wo man sich dann wirklich auf die Gegner, die auf Augenhöhe spielen, beziehungsweise in der Kragenweite liegen, muss man sich darauf konzentrieren und die Punkte dort sammeln mit aller Vehemenz. Und die Leipziger, ja, Schritt für Schritt, letztendlich versuchen sie wieder oben ranzurobben. Der Kader ist auf
Ja,
jeden Fall brutal stark.
dritter Saisonsieg. Ja, und die Bochumer, die empfangen dann am kommenden Wochenende die Frankfurter Eintracht. Ne? Schauen wir mal. Aber da müssen auf jeden Fall dann Punkte her. Ein Torschuss jetzt am Wochenende auch nur. Ja, wird langsam ziemlich eng für den
Es wird eng.
VfL.
Also das Ziel kann eigentlich nur noch sein, irgendwie auf den 16. Platz zu kommen. Klar, die Saison sind jetzt 8 Spieltage, aber man sieht schon nach der Zeit einfach, dass das im Moment zumindest ein riesen Klassenunterschied ist. Und Fabio hat es richtig gesagt, jetzt kommen die Spiele, wo du dann jetzt auch gewinnen musst, zu Hause gegen Frankfurt. In der Situation muss ein Sieg her, dann noch Stuttgart und Wolfsburg, das sind Teams, die du dann eben auch bezwingen musst. Aber ja, Stand jetzt wird es natürlich brutal schwer.
Gut, du hast es gerade angesprochen, Sören, dann können wir gerne mit dem Spiel weitermachen, wo wahrscheinlich Fabi sich als Bayern-Fan ja dann richtig freuen konnte. War ein ziemlich abwechslungsreiches Spiel am Samstag zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund, wo am Ende ja mal wieder individuelle Fehler beim BVB und ein stark aufspielender FC am Ende vielleicht gerade aufgrund der zweiten Halbzeit dann einen verdienten 3:2-Sieg einfährt, zumindest aufgrund der zweiten Halbzeit, Fabi, oder wären Unentschieden eher gerecht gewesen?
Also ich habe jetzt die letzten Tage auch viel in den Medien gelesen und es sprachen ja alle davon, von dieser unglaublich starken ersten Halbzeit der Dortmunder. Ich fand die Kölner da aber eigentlich in der ersten Halbzeit auch nicht so schlecht, weil sie durchaus auch hin und wieder gefährlich ins letzte Drittel kamen. Klar, die Dortmunder gehen dann alles in allem verdient mit einer Führung in die Pause. Ja, und dann die zweite Halbzeit, puh, das ist ja, schon auch immer das, was man ja eigentlich so ein bisschen auch die letzten Jahre immer wieder verfolgen konnte, von Spiel zu Spiel oder in den einzelnen Spielen, das darfst du halt einfach nicht so abschenken. Und da steht nach wie vor, trotz den ganzen Ausfällen und Verletzungen, steht da nach wie vor eine absolute Top-Mannschaft ja, auf dem Feld, die sich dann ja innerhalb von ein paar Minuten, was waren es, 5 Minuten, 3, 4, 5 Minuten, mit einem
Ja.
Doppelpack den Schneider kaufen lässt. Ja, das ist dann höchst ärgerlich, definitiv.
Ja, Sören, der BVB geht durch Julian Brandt richtig schön in Führung, wurde ja von Bellingham da traumhaft eingesetzt, hat danach auch die Chance durch Malen war es ja dann, der da am starken Schwäbisch scheiterte, auf 2 zu 0 zu stellen, kurz vor der Halbzeit, ja, und dann ist ja auch wie oft so. Nach der Halbzeit solltest du wach sein und Terzic hatte ja auch schon davor gewarnt. Die Mannschaft hatte sich auch darauf eingestellt, was da auf sie zukommen wird für einen Sturmlauf. Und ja, viele Läufe über die Außen, zweimal schön hergespielt. Einmal war es Kainz und einmal war es Tigges dann. Nach einer Ecke von Kainz zur 2:1-Führung. Und ich glaube, das 3:1 war dann ein Traumtor, wie sie das da rausgespielt
Ja.
haben. Und schöner Schlenzer da von Ljubicic. Ja, und am Ende war es dann auch im Offensiv vom BVB einfach zu wenig, ne? Nach dem 3:1.
Ja, viel
Also.
zu wenig. Selbst das 3-2 durch die abgefälschte Flanke, da kam nicht mehr viel. Keine Schlussoffensive und ja, Terzic konnte natürlich offensiv auch nicht mehr so in der Form nachlegen. Du hattest dann im Prinzip nur Kuku, den du reinschmeißen konntest als ja richtigen Stürmer, sage ich jetzt mal. Und sonst war ja auf der Bank nicht mehr viel Spieler mit dieser Offensivpower einfach da. Und von daher würde ich schon sagen, dass das im Endeffekt auch ein sehr verdienter Sieg für Köln war. Klar, es war so, zumindest was das Torschussverhältnis betrifft, zwei unterschiedliche Halbzeiten. Erste hatte Dortmund, glaube ich, schon mehr Möglichkeiten. So, und in der zweiten Halbzeit hat Köln die Möglichkeiten, die sie bekommen haben, eiskalt ausgenutzt. Und das war ein ja, sehr verdienter Sieg für den FC.
Ja, und Fabi, der BVB muss jetzt unter der Woche nach Sevilla, wo ja momentan, ich weiß nicht, ob bis dahin noch Lopetegui im Amt sein wird, die ja momentan auch ja, deutlich in Erwartungen hinterherlaufen. Natürlich auch kein einfaches Spiel, ne?
Ja, wobei ich habe die tatsächlich jetzt auch zweimal sehen können. Und das ist eine Mannschaft, die im Moment auch alles, aber nicht in Form ist. Und ich glaube, es gibt jetzt einfach am Mittwoch keine Entschuldigung für den BVB, keine Ausfälle. Alles, was da sonst noch immer wieder als Thema auch gern aufgegriffen wird. Es müssen jetzt in der Champions League 6 Punkte her und du musst am Samstag ein verdammt gutes Spiel gegen den FC Bayern abliefern. Und dann ist letztendlich auch ein bisschen abhängig davon, wie die Ergebnisse ausfallen. Aber ich glaube, im Moment ist der BVB auch ein bisschen, ja, ein Stück weit gefährlich unterwegs, weil ich glaube, du hattest die einmalige Möglichkeit seit langer, langer Zeit, ja, ein Stück weit aus dieser Krise der Bayern Profit zu ziehen. Und am Ende des Tages gehst du ins Topspiel mit Punktgleichstand. Normalerweise müssten die Dortmunder mit den Ambitionen, mit dem Kader, mit den Ankündigungen im Sommer eigentlich mindestens irgendwo zwischen 4, 5, 6, 7 Punkte vor den Bayern liegen. Und das war eigentlich die Erwartung, die ich auch von der Mannschaft hatte, weil das wirklich auch nach wie vor eine bärenstarke Mannschaft ist.
Das stimmt. Ja, aber selbst dann, wenn du das verlieren sollst am Samstag, kannst du dann da wieder argumentieren, ja, ist nicht in dem Sinne so schlimm, sind dann nur 3 Punkte Rückstand, ne? Ist dann auch immer wieder einfach gesagt. Aber du hast gesagt, 6 Punkte in der Champions League und dann hast du das Spiel gegen die Bayern und dann kommt Union Berlin noch. Also alles ja, mehr als undankbares Spiel jetzt für den BVB,
Ja,
ne?
oder man kann natürlich auch sagen, auf dem Silbertablett serviert. Weil wenn du jetzt mit 4 Siegen aus den nächsten 2 Wochen rausgehst, dann bist du Tabellenführer.
Das auf jeden Fall. Dann hast du erstmal Ruhe. Ja. Das stimmt. Soll noch eine Einschätzung zum BVB oder?
Habt ihr sehr, sehr gut zusammen. Entscheidende Wochen, glaube ich, sind es für den
Wie
BVB.
für alle anderen 18, 17 Mannschaften in der Bundesliga genauso.
Ja, wie wollen wir weitermachen?
VfL, die Wölfe.
VfL. Die Wölfe. Ja, das war für mich so ein Spiel auf dem Tippschein eigentlich ein klares Unentschieden. Ging ja bis zur 91. Minute soweit eigentlich auch ganz gut auf. Aber ja, am Ende des Tages siegt Niko Kovac und der VfL Wolfsburg 3:2 gegen den VfL Stuttgart. War auch so ein Spiel eigentlich, was keinen Sieger verdient gehabt hätte, oder? Vom
Ja,
Aufwand her,
absolut.
der VfL Wolfsburg natürlich wieder mehr gelaufen. Entschuldigung, sehr leicht ins Wort falle. Ein paar mehr Abschlüsse, aber ja, der VfB Stuttgart bringt sich ja so ein bisschen um seinen eigenen Lohn. Er hat ziemlich unglücklich dann noch einen Torwartfehler von Müller. Jetzt das zwischenzeitliche Anschlusstor der Wolfsburger da. Nee, die Führung war es für den VfL. Genau, die Führung dann. Ja, von daher. Ja, was wolltest du sagen sollen?
Ja, das Spiel vom VfB hatte irgendwie so Parallelen zum Spiel gegen Bremen. Wie du schon gesagt hast, um den Lohn gebracht, das ist, glaube ich, das richtige Stichwort oder der richtige Satz, weil das war ein Spiel, was normalerweise unentschieden ausgehen muss. Beide Mannschaften hatten Torchancen, beide Mannschaften, glaube ich, waren auch ebenbürtig, was so Statistiken betrifft. Von daher, ja, kann sich der VfL über einen glücklichen Sieg freuen. Ich glaube, Niko Kovac wird auch sehr, sehr froh sein, hat die Krise jetzt so ein bisschen mal beiseite gesiegt, sage ich mal. Und klar, der VfB wartet jetzt noch auf den ersten Sieg. Das wären jetzt auch wichtige Wochen, ja, das für Pellegrino Materazzo, sonst wird es da auch unruhig. Ja, sehr ärgerlich auf jeden Fall für den VfB.
Ja, ich glaube einfach, dass der VfB zu einfach Punkte verschenkt. Also ihr habt es eben schon angesprochen. Ich wollte es tatsächlich auch erwähnen, das Spiel als ja, Paradebeispiel hier gegen Werder Bremen. Ja, der VfB, der läuft, glaube ich, auch ein bisschen Gefahr, dass er eigentlich sich für seine ja, regelmäßig guten Leistungen zu wenig belohnt. Vor allem auch in so einem Spiel, wo du, glaube ich, dann, ja, du gehst in Führung, dann spielt er eigentlich auch alles vom Spielverlauf her in die Karten. Dann kommst du nochmal zurück. Ja, und dann am Ende dieser Lucky Punch von den Wolfsburgern, der tut natürlich richtig weh. Und ich glaube, der VfB ist im Moment einfach in einer ganz kritischen Phase. Sie stehen mit 5 Punkten, glaube ich, auf Platz 16. Und jetzt ist es an der Zeit, irgendwann auch eben ja, sich für Leistungen zu belohnen, weil sonst wird es irgendwann eng.
Ja, das stimmt. Wie gesagt, gehen da Guirassy eigentlich verdient in Führung. Ist ein Schritt schneller und spitzt den Ball dann zum 1-0 ins Netz. Ja,
Wobei
man
das
muss
war
dann
aber,
letztes Jahr noch auf. Ja.
ich wollte nur sagen, das war aber auch ein Tor, da hat auch ziemlich viel zusammengepasst vom VfB. Ich glaube, der war gefühlt 12 Mal abgefälscht noch der Ball, bis er dann bei Guirassy am Ende gelandet ist. Ja, aber wie gesagt, gehört auch dazu. Sorry,
Ja, wie
fürs
Ito den Ball
Unterbrechen.
da schon vors Tor spielen kann, ne? Also da stehen, glaube ich, schon 3 Spieler, die da eingreifen können, die da gar nicht den Ball vors Tor spielen lassen dürfen.
Ja.
Das ist die erste Szene. Ja, dann bekommen sie den Ausgleich durch Marmoush, den er da schön vom 16er ins kurze Eck setzen kann. Da stehen auch 3 Stuttgarter zu weit weg. Gut, dann gehst du durch einen Traumschuss von Maxi Arnold und ja, verunglückte Faustabwehr dann in Rückstand, ne?
Also
War
ich
natürlich mehr als
weiß
bitter.
nicht, wie ihr das gesehen habt, aber also wenn du sagst jetzt Traumschuss, so ein Ding sieht man auch selten, weil der Ball, der war wirklich extrem am Flattern. Also wirklich auch in der Zeitlupe hat man das ja wirklich gesehen, wie der wirklich ein, zwei Kurven macht. Das war schon richtig fies, aber trotzdem darfst du den ja, nicht so abklatschen lassen, dass er im Tor landet.
Nee, man sagt ja meistens, wenn er nicht draußen festzuhalten, da könnte was schief gehen, dann faustet besser. Ja gut, wenn er dir dann über die Fäuste drüber rutscht. Ja, war kein Regenwetter, sah er natürlich mehr als unglücklich aus, aber das Großteil kann man natürlich auch Bundesliga-Torwart hinterher wahrscheinlich mittlerweile auch auf die Bälle schieben, ne? Und ja, dann kommst du vor der Pause durch Mafropanus, schönes Kopfballtor wieder zum Ausgleich. Bis dahin alles in Ordnung. Ja, zweite Halbzeit, Wolfsburg aktivere Mannschaft. Der VfB setzte da auf Konter, hatte da die besseren Gelegenheiten. Dann, wie es 3-2 fällt durch Janne Gerhardt. Sorry, da kann er da ganz, ich weiß gar nicht, wer da die Vorarbeit per Kopf macht. 2 Meter vor dem
Amen.
Tor, Zwanberg, steht da komplett vorm Tor, kann den Ball rückwärts köpfen. Weit und breit kein VfB-Verteidiger. Ja, haben sich da selber dann den Ball da reingelegt. Ne? Ja, kann man nichts machen. Ärgerliche Punkte liegen gelassen in Wolfsburg. Und ja, kommendes Wochenende spielt dann der VfB Stuttgart gegen, wen haben wir da? Auswärts, zu Hause gegen Union Berlin. Ja, auch ziemlich undankbar. Ja, aber die Unioner, Fabi, es war soweit. Endlich am 8. Spieltag auch mal erwischt. Erste Saisonniederlage für Union Berlin.
Also ich halte
Und
mich
alles in
kurz.
allem eine verdiente, ne? Ja.
Ich halte mich kurz und sage, es war eine absolut verdiente Niederlage, weil ich bei den Unionern das erste Mal eigentlich auch so ja, ungewohnt ihrem Spielstil eigentlich nicht treu waren. Also es waren viel zu große Abstände zwischen den einzelnen Ketten. Man war viel zu offen, hinten viel zu weit weg von den Männern in den entscheidenden Situationen. Und dann kam noch on top letztendlich die Einladung an die Eintracht letztendlich auch zum Tore schießen, wie bei dem 2:0. Und am Ende des Tages war das ein hochverdienter Sieg der Frankfurter.
Ja, und ein überragender Kevin Trapp noch bei den ein oder anderen Abschlüssen der Unioner, glaube ich, ne, die sie dann noch hatten. Ja, verdiente Führung. Was heißt verdiente Führung? Frühführung für die Frankfurter durch Mario Götze. Erstes Saisontor.
Übrigens auch muss man,
Und
möchte ich auch nur sagen, bei dem 1:0, es war übrigens ein überragender Laufweg von Mario Götze auch. Weil man hat förmlich gesehen, dass er erst mit in die Spitze rein, Kopf hoch, gedankenschnell, ein, zwei Schritte zurück, warten, bis der Ball kommt, um den dann auch technisch dann auch noch in der linken Ecke unterzubringen. Das ist schon stark.
Ja, habe ich auch gesehen. War wirklich der einzige von vieren, glaube ich, die da in die Box reinlaufen. Ne? Auch die ganzen Verteidiger von Union gehen auf kurz. Ne? Keiner geht da mit Mario Götze mit. Nee, hat er stark gemacht. Und Kolo Muani natürlich überragend, da das Solo über außen, wie er den Ball dann noch reinspielt. An dem Spieltag, glaube ich, beziehungsweise bei dem Spiel, glaube ich, so mit der Mann des Spiels. Ne? Hat es ja natürlich hinterher, ja, Können wir vielleicht vorziehen, kann man den Platzverweis geben, wo er die Sohle drauf hält? Oder für mich sah es so aus, als ob er das lange Bein machen will und den Ball noch irgendwie wegspitzen will oder kriegen will. Ja, unglücklich, wenn man schon eine gelbe Karte hat, ne?
Ja,
Darf man
wegen
sich so,
Dummheit
glaube ich, nicht fragen.
gerechtfertigt, so wird sich ausdrücken.
Ja, gut, gut. Ja, und Union Sören, Fabi hat es gerade angesprochen, ja, ein bisschen seiner eigentlichen Spielart ja, von abgerückt, ne?
Ja, ich würde eher sagen, Frankfurt hat so gespielt wie Union Berlin in den letzten Wochen. Ja, sie haben brutal effektiv vorne, hinten sehr, sehr gut gestanden und dagegen hatte Union kein Rezept, haben es auch viel mit längeren Bällen dann auch versucht, gerade zum Schluss, als sie in Überzahl waren. Aber da sind sie nicht wirklich durchgekommen. Von daher auch geht das schon in Ordnung, dass sie verloren haben.
Mhm. Ja, und für die Frankfurter jetzt mit Rückenwind geht es dann im Heimspiel gegen die Tottenham Hotspur, ne? Unter der Woche in der Champions League. Kann man auch mal sich bestimmt auf einen offenen Schlagabtausch einstellen und freuen.
Ja.
Tottenham, meine ich, ist ja offensiv jetzt auch nicht so schlecht aufgestellt. Ja, dann kommen wir noch, was haben wir noch? Ja, zum Abendspiel, ne? Das haben wir, glaube ich, noch am Samstagabend. Auch, ja, mehr als eine Überraschung, gerade in der Höhe. Wobei man da, glaube ich, sagen kann, waren die ersten 13 Minuten mit Spiel entscheidend. Und ja, Borussia Mönchengladbach wurde da komplett kalt erwischt und auf dem falschen Fuß erwischt. Am Ende des Tages gewinnt Werder Bremen. Erste Heimspiel nach, ich glaube, acht sieglosen Erstligapartien daheim. Endlich wieder gegen Borussia Mönchengladbach mit 5:1. Und Fabi Sörn, ein Spieler, hat sich da wieder weiter in den Vordergrund gespielt. Niklas Füllkrug. Doppelpack und noch ein oder zwei Vorarbeit gegeben. Werder Bremen, verdienter Heimsieg, würde ich sagen.
Ja, dank Gladbach, die in der ersten Halbzeit überhaupt nicht da waren. Du hast richtig gesagt, nach 13 Minuten war das Spiel im Prinzip gelaufen. Nach 45 Minuten stand es 4-0. Ja, Gladbach war überhaupt nicht da, konnten nicht an die Leistung der letzten Wochen anknüpfen. Zweite Halbzeit so ein bisschen Schadensbegrenzung betrieben. Aber ja, mehr als ein verdienter Sieg für Werder Bremen. Ich muss sagen, das war auch von der Stimmung her ein richtig, richtig gutes Topspiel. Ausverkauftes Haus, Flutlicht im Weserstadion. Und ja, die Bremer Fans, glaube ich, haben auch einen passenden Rahmen, für den passenden Rahmen gesorgt, dass die Mannschaft dann auch liefert. Und das hat sie eindrucksvoll gemacht.
Mhm. Fabi, die Gladbacher komplett überrollt wurden und Bremen sich richtig in den Rausch gespielt, gerade in der ersten Halbzeit, oder?
Ja, also für die Gladbacher ein Tag zum Vergessen. Ich glaube, da auf jemanden einzeln einzugehen, wäre, glaube ich, jetzt nicht richtig, weil solche Tage hat man mal. Auf der anderen Seite muss man schon auch feststellen, dass die Werderaner nicht nur einfach effizient waren, sondern vor allem die erste Halbzeit auch richtig, richtig guten Fußball gespielt haben. Also auch die Tore, wie die herausgespielt waren, das war schon extrem stark, würde ich behaupten.
Ja, immer schnelle Ballgewinne, Höhe der Mittellinie, dann immer schnell über außen rausgespielt, ne? Schön hinterlaufen teilweise, die Flanken. Ja, und dass sie dann zwei ja, gute Abschlussspieler da mit drin haben, haben wir die letzten Wochen schon das ein oder andere Mal gesehen. Also waren ein paar richtig klasse rausgespielte Tore. Ja, aber die Gladbacher von der Moral her, zumindest haben sie es in der zweiten Halbzeit, Sören, du hast es ja gesagt, ja, haben sich nicht aufgegeben, auch ein bisschen weiter offensiv nach vorne gespielt und gerade wo sie als 4-1 gemacht haben, haben sie ja versucht, ein bisschen weiter nach vorne zu spielen. Ja, da macht dann Weiser dann noch das Fünfte und ja, man muss dann gucken, dass du da schadensbegrenzungsmäßig dann mit 5-1 dann vom Platz gehst und ja, gibt da jetzt am kommenden Wochenende auf jeden Fall die Möglichkeit im Derby das schnell wieder vergessen zu machen gegen den ersten FC und ja, aber für die Bremer, denke ich, jetzt nach 8 Spieltagen stehen mehr als gut da,
ja.
Haben jetzt 12 Punkte auf dem Konto, hat man so, glaube ich, vor der Saison auch nicht mitrechnen können. Also der Spielstil her, den kann man sich ganz gut anschauen bei den Bremer, ne?
Also ja, kein Gemauer. Man hat ja auch schon vor der Saison zu Recht gesagt, dass es kein normaler Aufsteiger ist. Sehr, sehr gute Qualität, gute Neuzugänge geholt, Ole Werner. Das passt einfach, das System passt zu den Spielern. Ja, und dann kannst du eben auch in der Bundesliga überraschen.
Mhm. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, dann sind wir für den Samstag soweit, glaube ich, durch von den Partien her. Ne? Ja, Sonntag habe ich mehr oder weniger, ja.
Ich wollte gerade sagen, dann machen wir das Spiel, was die Massen definitiv nicht elektrisiert hat, nämlich das erste Spiel am Sonntag. Ja, also 1-1. Ich fasse es mal, ich bin mal so frei und fasse einfach mal ganz kurz und knapp zusammen, falls jemand ja, das anders sieht, dann einfach reingeritschen. Aber es war ein 1-1. Es war ja, vom Unterhaltungswert her eher durchschnittlich bis mittelmäßig. Und ich glaube, am Ende des Tages ist 1 zu 1 ist ein absolut gerechtfertigtes Ergebnis. Wobei man sagen muss, wenn eine Mannschaft vielleicht eher den Anspruch gehabt hätte, das Spiel für sich zu entscheiden, dann waren es die Hoffenheimer, weil sie ja zumindest die ersten ja, 45, 60 Minuten ein bisschen aktiver waren oder zumindest den Eindruck mehr erweckt haben, zumindest bei mir, dass sie ein bisschen mehr vom Spiel haben wollen. Aber alles in allem, es war ein 1-1 für beide, glaube ich, irgendwo zu wenig, aber trotzdem auch kein Tag zum Vergessen oder ein verlorener Tag, weil am Ende gehen beide mit einem Punkt nach Hause bei so einem Spiel und ich glaube, munter putzen, weitermachen.
Ja, und die TSG, die ist ja in ihrer Rolle lauerstellungsmäßig, muss ja nicht direkt in die Vollen gehen, ne? So hinter Platz 3 und 4 lauern und dann am Ende der Saison dann da sein, wenn andere schwächeln. Das ist eigentlich so der Plan für dieses Jahr. Deswegen, also mit dem Punkt in Berlin kann man ja eigentlich ganz gut leben, geht mit durch Kramaric im 200. Bundesligaspiel mit 1-0 in Führung. Und bekommt dann hinterher das 1-1 durch Luke Bakio. Die Berliner zweite Halbzeit defensiv eigentlich ganz gut, ne? Fand ich eigentlich. Soweit eigentlich beherzter Auftritt der Berliner. Haben sich die letzte Woche, glaube ich, auch ganz gut gefangen. Und ja, Fabi, du hast es gesagt, TSG war ein bisschen ambitionierter, mehr Ballbesitz in der zweiten Halbzeit, aber ja, das entscheidende Tor hat dann hinterher gefehlt. Aber mit dem Unentschieden in Berlin momentan kann man, glaube ich, ganz gut auch leben. Berliner sich ja auch einigermaßen wieder gefangen in den letzten Wochen, so, ne?
Ja.
Von daher.
Ja, und was man auch durchaus anerkennen muss, glaube ich, an dem Sonntag, war, dass die Hertha gerade Ende der zweiten Halbzeit schon auch auf den Heimsieg gespielt hat. Und das ist ja im Vergleich zu der letzten Saison wirklich eine Besserung. Und Sandro Schwarz hat es jetzt auch geschafft, glaube ich, so seinen Kern der Mannschaft zu finden. Und das ist jetzt Woche für Woche eigentlich ein guter Auftritt der Hertha. Und wenn man so am langweiligen Mittelfeldplatz Saison abschließt, ist das, glaube ich, eine sehr erfolgreiche Saison für Berlin.
Ja, genau. Gut. Ja, und dann gab es noch das Aufregerspiel zum Abschluss des Spieltages. Am Ende des Tages gewinnt der FCA, Fabi, mehr als überraschend oder vielleicht doch verdient. 3-2 auf Schalke. Sören, für den FC Schalke eigentlich eine Niederlage, die ja so hätte nicht sein dürfen. Eigentlich auch für die Schalker die letzten Wochen, ja, fehlen die Punkte. Und da wird es die nächsten Wochen auch relativ eng werden. Was machen wir draus? Der FCA, so die Mannschaft der Stunde momentan. Dritter Sieg in Folge.
Ja.
Hätte man, glaube ich, vor ein paar Wochen auch nicht für möglich gehalten.
Ja, endgültig aus der Krise befreit, glaube ich, kann man so als Überschrift nehmen. Ich fand jetzt auch gegen Schalke, dass das klar, auch wenn man eine 2-0-Führung verspielt hat, schon verdienten Sieg, weil man auch mit 10 Mann dann 20 Minuten gespielt hat und dann den 3-2-Siegtreffer geschossen hat, war das ein verdienter Sieg von Augsburg. Über Schalke muss man sagen, dass das ja, zu einfallslos war und viel mit langen Bällen auf die Doppelspitze versucht. Polter und Terodde ja das erste Mal zusammengespielt. Ja, auf Kosten von Kreativität möchte ich sagen, weil ich fand, dass Rodrigo Salazar, der sich ja jetzt auch ein bisschen schwerer verletzt hat, den Schalke in den letzten Wochen eigentlich mehr ja, Spielfreude gegeben hat. Und das war jetzt gegen Augsburg ja nicht so wirklich vorhanden. Und da muss, glaube ich, auch Frank Kramer jetzt auch aufpassen, dass er jetzt nicht so den Rücken, die Rückendeckung seiner Chefs verliert und auch vor allen Dingen nicht der Anhänger, weil wenn man sich da auch mal so in den Foren rumtreibt, das war so jetzt mit das erste Spiel der Schalker, wo die Kritik ein bisschen lauter wird und da ja, muss Kramer jetzt ein bisschen gegensteuern. Von daher würde ich nochmal betonen, dass es auf jeden Fall ein sehr, sehr verdienter Sieg der Augsburger war.
Ja, Fabi, war quasi für Schalke so ein Spiel gegen direkten Konkurrenten, wo man auf jeden Fall nicht hätte verlieren dürfen, oder?
Nein, es war ein Do-or-Die-Spiel. Um es kurz zu machen, da musst du 3 Punkte holen. Ich glaube, wenn ich in so einem Spiel zu Hause am Sonntagabend gegen wen denn dann? Es tut weh, vor allem auch noch dann ja, mit der gelb-roten Karte in Überzahl. Es ist eine ganz bittere Pille. Und wie gesagt, ich habe es vor ein paar Wochen auch schon mal gesagt, die Schalke, genauso wie ja, für die ein oder andere Mannschaft, die im Keller unten steckt, am Ende des Tages zählen halt einfach nur Punkte. Und dann war so ein Auftritt ja schon ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Und am Ende des Tages muss man wirklich auch definitiv sagen, dass der FCA am Ende verdient gewonnen hat. Ohne Wenn und Aber.
Der FCA geht ja 2:0 in Führung, zweimal Demirovic. Offensiv jetzt, beziehungsweise das dritte Mal hintereinander mit der gleichen Startformation, das heißt offensiv auch mit Berisha, Hahn, Niederlechner, also dann schnelles Umschaltspiel. Die Schalker kämpften sich dann zweite Halbzeit zurück, Terodde und Kraus waren es dann ja, die zum Ausgleich kamen. Und ja, dann bekommt sie die gelb-rote Karte der FCA durch Berisha mit einem Ellbogenschlag. Und da muss ich dann schon als Schalke 04 fragen, warum du da nicht mehr investiert hast, da auf das 3-2 gehst und auch wo das kurz danach das 3-2 bekommst, danach nicht mehr wirklich so das Aufbäumen kommt. Ne? Da hat ja auch ein bisschen was gefehlt. Also, dass man sich da erst das 3-2 fängt und dann, ja, die Reaktion darauf, klar, sicherlich ein Nackenschlag, aber du hast dann immer noch 20 Minuten Zeit, hast einen Mann mehr, da kam dann offensiv dann auch nicht mehr so viel nach vorne. Ne? Also von daher. Erst gut gekämpft und haben 2-0 zurückgekommen, 2-2 gestellt, ja, und dann hinterher stehst du doch wieder mit leeren Händen da. Also für die Schalker wird es dann ja, am kommenden Wochenende zum Krisenspiel nach Leverkusen. Ja, darf man mal gespannt sein, wie es da am Ende des Tages ausgehen wird. Mal schauen. Aber offensiv muss auch von den Schalkern deutlich mehr kommen. Viele Unkonzentriertheiten. Ja, warten wir mal ab. Ihr noch was soweit?
Ich hätte noch den Gewinner des
Oder geht?
Spieltags.
Ja. Für
Ja,
mich ist
dann starte
es.
ich einfach
Ja.
und sage Niklas Füllkrug. Ich glaube, ja, er ist in aller Munde im Moment. 7 Saisontore nach 8 Spieltagen. Also er bringt die Leistung. Ob er jetzt wirklich ja, die Nationalmannschaft verbessern kann, ist ein anderes Thema. Aber für mich ganz klar Gewinner des Spieltags.
Okay, gut. Ich wäre jetzt auch auf Werder Bremen gegangen. Mit ihrer offensiven, spielfreudigen Art und Weise und jetzt auch endlich mit dem ersten Heimsieg in dieser Saison die Fans belohnt. Ja. Und Fabi, kreativ.
Ich überlege schon
Lacht
seit
schon.
Tagen, was ich jetzt sagen will. Mir fällt es wirklich diesen Spieltag so unglaublich schwer, dass ich Gewinner des Spieltags ist für mich nochmal die Bundesliga-Tabelle, weil sie so ausgeglichen ist wie noch nie nach dem 8. Spieltag. Und ich glaube, insofern genauso dasteht, wie sich jeder Fußballfan in Deutschland eigentlich wünscht, dass alle Mannschaften noch Zugriff nach oben haben, auch auf die internationalen Plätze und eben Bayern München nicht Tabellenführer ist.
Ja, kann man glaube ich auch unterschreiben, sicher. Klar, nach 8 Spieltagen sah auch schon ganz anders aus, ne? Wo die Bayern schon mit 5, 6 Punkten ins Topspiel gegen Dortmund gegangen sind zu Zeiten vor 2, 3 Jahren.
Ja.
Ne?
Genau, und dann war es
Und
nach einem
dann.
Sieg der Bayern, war es dann so, dass gefühlt die Spannung aus dem Meisterkampf raus war. Dem ist nun nicht so. Von daher, ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Ich freue mich auch unglaublich auf nächste Woche, weil ein paar coole Spiele dabei sind, unter anderem natürlich Topspiel. Aber im Moment macht die Bundesliga so viel Lust wie ganz lange nicht mehr.
Ja, das stimmt, das stimmt. Fabian hat es angesprochen, dann können wir uns, glaube ich, auch mehr als deutlich auf das kommende Topspiel befreuen am Wochenende. Kleiner Tipp, kleine Vorschau, Sören. Bayern.
Ah, ungefähr der Sieg für Bayern München.
Werde ich auch mitgehen. 3-0, denke ich mal, Fabi. Auch wahrscheinlich, ne?
Ich sag 0-0.
Im Leben nicht. Im Leben, das, im Leben, das kaufe ich dir nicht ab.
Gruß an meine BVB-Buddies und an die Bayern-Buddies. Ich bin, nein, ich freue mich richtig aufs Spiel. Ich weiß nicht, was am Ende des Tages bei rauskommt. Hoffe natürlich als Bayern-Fan, ist ja auch kein Geheimnis mehr, dass die Bayern gewinnen. Gehe aber davon aus, dass die Dortmunder wirklich eine ihrer besten Saisonleistungen bringen. Es werden viele Tore fallen, gehe ich mal von aus. Und mein ernst gemeinter Tipp, 3-2 Bayern.
Ah ja, okay. Ja, komm, lass uns noch ein Topspiel noch mit reinnehmen. Derby, Fabi. In Gladbach.
2-2.
2-2. Okay. Bei dir, Sören?
3-1 Gladbach.
3-1 Gladbach. Ja, komm, und ich versuche mal einen Risikotipp. Ich tippe auf einen FC-Sieg. 2-1 FC. Die letzten Jahre immer ganz gut ausgesehen mit Steffen Baumgart.
Und das stimmt, ja, das stimmt.
Den Kölnern. Deswegen schauen wir mal, wie es da so weitergeht. Ja, dann hat das soweit, zumindest mit dem Aufnehmen, soweit geklappt. Jetzt liegt es an Sören, das alles einigermaßen vernünftig zu schneiden und hochzuladen. Und wenn das alles gut geht, Leute, habt da womöglich am Dienstag, Spätnachmittag, Abend dann die neue Folge von 15:30 auch bei euch auf den Ohren.
Um 9:30 deutscher Zeit heute.
Ach so, ja, stimmt. Stimmt ja, stimmt ja. Also Sören wird das schon machen und ist ja nur noch einmal maximal. Das nächste Mal werde ich dann wahrscheinlich dann schon wieder das machen können dann für dich, Sören. Einmal musst du dann noch durchhalten, aber es hat ja heute soweit Glück ganz gut geklappt.
Ohne den Technik-Guru funktioniert die Sendung nicht.
Nein, alles gut. Du hast das ja bis jetzt soweit gut gemacht und wenn noch was ist, meldest du dich.
Ne? Alles klar.
Ciao, Jungs. Gut. Danke.
Alles klar. Ciao, Jungs. Ciao, schönen Abend euch noch.
Schönen Urlaub.
Dankeschön, Dankeschön.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.